So, herzlich willkommen zu dieser Diskussion. Das ist kein Kinofilm oder das ist ein Kinofilm, je nachdem, wie man den Titel lesen will. Diese Diskussion ist eine Kooperation mit Doc.at, der Vereinigung der österreichischen Dokumentarfilmschaffenden, und es ist gewissermaßen auch sowas wie ein Ausläufer des Co-Produktionstreffens ins reguläre diagonale Programm. Das Thema des Co-Produktionstreffens war Verleihvertrieb, grenzüberschreitender Verleihvertrieb im deutschsprachigen Raum. Und diese Frage ist es auch, die quasi das Thema dieser Diskussionsrunde, Gesprächsrunde vorgibt, nämlich die Unterschiede zur Produktion und zur Distribution von Dokumentarfilmen im Kino und im TV. Dieses Thema fand ich auch sehr interessant aus zwei Gründen. Nicht nur, weil natürlich Fernsehgeld in immer mehr Kinoproduktionen drinsteckt und eigentlich Kinoproduktionen unmöglich geworden sind ohne Fernsehen, sondern vor allem, weil das große Auswirkungen hat in zwei Richtungen, nämlich einerseits in Bezug auf die Diskussion von ästhetischen und formalen Kriterien, also was ist ein Fernsehfilm, was ist ein Kinofilm, und dann weiterreichend aber natürlich auch diese Diskussion Einfluss nimmt auf Förderentscheidungen. Also wie sollen Richtlinien gestaltet sein? Gibt es diese Unterscheidung Kino und Fernsehen überhaupt noch? Wie schaut sie aus? Und welche Auswirkungen hat sie auch auf die konkrete Finanzierung von Filmen? Ja, das war der Grund, warum wir dieses Gespräch angesetzt haben. Oder einer, zwei der Gründe vielleicht. Es gibt noch viele mehr, über die man sprechen kann. Aber das wird dann Konstantin Wulff mit dieser Gesprächsrunde erledigen, und ich übergebe jetzt an Konstantin.
Ja, vielen Dank. Gehen? Ja. Ja, vielen Dank, Barbara Pichler. Barbara hat es bereits erwähnt, diese Diskussion sehen wir auch als im Dialog stehend mit einer zweitägigen Koproduktionsveranstaltung, die jetzt gestern und heute hier stattgefunden hat. Das Wesen ist, dass aus dem deutschsprachigen Raum drei Länder sich Branchenvertreter getroffen haben, und wir haben das als Gelegenheit benutzt, um die Frage, die Behauptung, die auch im Titel der Diskussion gestellt wurde, auf der Ebene von einer Drei-Länder-Kooperation, es ist das schöne Wort trilateral geprägt worden, dass wir es trilateral diskutieren. Bevor wir aber trilateral diskutieren, möchte ich sagen, hier vorne ist noch eine ganze Reihe frei. Das heißt, das sind nicht die Schleudersitze, sondern das sind die privilegierten, wunderbaren Sessel, die hier verwaist stehen. Und für uns ist es angenehmer, wenn wir nicht so weit nach hinten reden müssen. Das heißt, entweder sage ich jetzt zwangsweise, die stehen, müssen hier nach vorne kommen, oder ihr macht es freiwillig. Gut. Ihr bleibt stehen, gut. Also auf jeden Fall sagt es wenigstens den Leuten, die kommen, dass hier noch Plätze frei sind. Würde mich sehr freuen, wenn ihr nach vorne kommt. Gut, jetzt möchte ich gerne das Podium vorstellen. Ich freue mich sehr, dass es so eine illustre Runde geworden ist. Es sind meine Wunschkandidaten und Kandidatinnen aus der weiten Welt des deutschsprachigen Raums hierher gekommen. Ich fange an, zu meiner Rechten sitzt Heidrun Potschus. Sie kommt aus Berlin, sie ist Verleiherin, sie hat den Verleih Ventura Film, ein Verleih, der seit Mitte der 90er Jahre höchst wertvolle Arbeit leistet im Bereich dessen, was wir, nicht nur in dem Bereich, aber dessen, was wir heute besprechen. Wir nennen das mal den in Anführungsstrichen kreativen Dokumentarfilm. Danke, Heidrun, dass du gekommen bist. Heidrun hat sehr enge Kontakte auch zum österreichischen Kinofilm. Sie war unter anderem auch Kommissionsmitglied in einer Filmförderstelle des Filmfonds Wiens. Sie hat sehr, sehr viele österreichische Filme in ihren Verleih aufgenommen, und ihr Verleihsortiment, kann man sagen, sind ungefähr die Hälfte Kinodokumentarfilme, die Hälfte Kinospielfilme. Zu meiner Linken sitzt Cornelia Seidler aus Zürich. Sie ist eine der beiden Geschäftsführerin und Produzentin der Film Maximage. Maximage ist in Österreich eine bekannte Firma, weil sie auch co-produzieren mit heimischen Firmen. Einer ihrer letzten Filme, der auch in Österreich im Kino war, war der Film Heimatklänge von Stefan Schwietert. Im Moment ist es, glaube ich, der Kinofilm The Beast Within.
Der läuft leider noch nicht im Kino.
Der läuft noch nicht, aber der wird ins Kino kommen. Und Cornelia ist eine profilierte Vertreterin des anspruchsvollen Kinodokumentarfilms und ich bin auch sehr froh, dass sie hier ist und nach Graz gekommen ist. Ganz außen sitzt Burkhard Althoff. Er ist Redakteur im ZDF, ist einer derjenigen, der, ich nenne das mal eine Bastion einer gewissen Form des Films vertritt, nämlich im kleinen Fernsehspiel. Er ist sicher einer der wesentlichen Männer, die dazu geführt hat, dass dort auch eine Vielfalt noch möglich ist. Und ich freue mich sehr, dass er auch gekommen ist. Er war der Spontanste, der gekommen ist. Wir haben relativ spät haben wir uns gefunden und ich bin auch sehr froh, dass Sie gekommen sind, zumal die Wetterbedingungen auch nicht gerade ideal waren. Sie sind gerade heute gelandet. Vom Schnee. Ihr habt alle übrigens ein Mikrofon, aber das wisst ihr. Ganz links sitzt Daniel Salzwedel. Er ist Referent für Dokumentarfilm bei der Filmförderung Medienbord Berlin-Brandenburg. Er hat vorher zahlreiche andere Funktionen wahrgenommen. Er hat sehr stark im Dokumentarfilmbereich, Produktionsseite, Dramaturgie und so weiter gearbeitet. Ich bin auch sehr froh, dass du gekommen bist, Daniel. Daniel wird die Seite der Förderungsperspektive vertreten, daneben, dass er natürlich auch eine eigene Stimme hat, das ist klar. Last but not least, ich war so freundlich, die Gäste aus den umliegenden Ländern zuerst vorzustellen, Franz Grabner vom ORF, ORF Kultur, Dokumentation. Es ist, glaube ich, keine Übertreibung, wenn ich sage, dass er der eigentliche Ansprechpartner der Branche ist, was das, was wir kreativen Dokumentarfilm nennen, ist. Und ich glaube, man braucht gar nicht aufzählen, für wie viele wunderbare Filme du auch als Pate gestanden hast, als Dialogpartner. Auch danke, dass du Zeit gefunden hast für das Podium. Wir haben uns geeinigt, dass wir auf keinen Fall feststehende Antworten auf die Frage, die aufgeworfen wurde, geben wollen. Das heißt, alle, die sich erwarten, in den nächsten 1,5 Stunden belehrt zu werden, was denn jetzt wirklich der Unterschied ist zwischen einem Kinodokumentarfilm und einem Fernsehdokumentarfilm, können jetzt ruhig gehen, weil diese Antwort wird nicht gegeben. Wer an einem Fächer von Antworten, an einem Spektrum interessiert ist, der soll bleiben. Wir haben uns geeinigt, dass wir versuchen, diese oftmals sehr umstrittene Frage, weil es ja auch um existenzielle Entscheidungen geht, dass wir versuchen, die aufzufächern, aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und Sie haben sicher gemerkt, die Zusammensetzung des Podiums versucht, dem auch gerecht zu werden. Wir haben 2 Teilnehmer aus dem Bereich des Fernsehens, eine Teilnehmerin aus dem Bereich des Verleihs, eine aus dem kreativen Umfeld, Produktionsfirma und jemand aus der Förderungsseite. Das heißt, das sind im Grunde alles Menschen, die an der gleichen Vision, an interessanten, guten Filmen arbeiten, die sie versuchen, einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen, die natürlich aber auch aus verschiedenen Perspektiven mit diesen Filmen arbeiten und manchmal auch unterschiedliche Interessen haben. Und ich hoffe, dass wir diese unterschiedlichen Positionen auch formulieren können. Wir haben uns geeinigt, dass wir mit einem ersten Themenkomplex beginnen, nämlich der Frage, dass sich die Problematik, ist das nun ein Kinofilm, was immer das auch sein mag, oder ein Fernsehdokumentarfilm, bereits in der Projektphase stellt. Ihr habt alle mit Projekten zu tun, die noch in einer Phase stecken, wo vielleicht das Thema formuliert ist, wo vielleicht eine erste Idee skizziert ist. Ihr müsst alle auch aus professioneller Sicht mit dieser Frage umgehen. Ich würde gerne diese erste Frage beginnen und an dich stellen, Heidrun, aus verschiedenen Erfahrungsbereichen, Förderkommission, Verleiherin. Mit was für Kriterien geht man heran an ein Projekt, das zum Beispiel sagt, ich möchte einen großartigen Film machen über das großartige, wichtige Thema und ich glaube unbedingt, das ist ein Kinofilm. Was für ein Kriterienspektrum in der Papierphase, hat man sich im Laufe der Jahre angeeignet?
Ich denke, man hat seine Erfahrungswerte. Man hat eine Menge Dokumentarfilme gesehen, man hat Dokumentarfilme ins Kino gebracht und weiß, und das ist, glaube ich, an dieser Stelle erstmal das Wichtigste, man weiß, welche Themen interessant sind im Kino. Also okay, wenn ich weiß, da macht Pio Corradi die Kamera, dann werde ich wahrscheinlich Kinobilder kriegen. Oder wenn ich weiß, dass das vorgesehen ist. Ne? Aber zuallererst werde ich mich orientieren am Thema. Und nur jetzt als Beispiel, wenn das ein Dokumentarfilm über Kinderhandel in Afrika ist, werde ich wissen, oh Backe, das wird schwierig. Das weiß ich nicht, ob ich mich da committen kann, weil politische Themen bis auf den Bereich Globalisierung eben schwierig sind im Kino. Afrika grundsätzlich leider Gottes schwierig ist im Kino. Wenn ich weiß, das ist eine Musikdoku, die vielleicht noch Weltmusik beinhaltet, dann weiß ich, okay, das könnte gehen. Ne? Nur um zwei Beispiele zu sagen.
Das heißt, du hast jetzt sehr stark aus der Verleihperspektive thematisch orientiert, argumentiert. Es gibt natürlich dort auch wunderbare Ausnahmen. Das heißt, man wird permanent konfrontiert damit, dass man ja auch nicht recht hat. Das ist ja das Wunderbare an der.
Man irrt sich ja auch mal, das ist ja auch normal.
Das heißt, es gibt Tendenzen, die du durchaus ablesen kannst. Und wir haben uns geeinigt, dass wir jetzt nicht über die Tierdokumentationen reden. Wir reden nicht über die Pinguine. Wir reden nicht über die Unsere Erde. Wir reden nicht über und was sonst noch in dem Bereich gemacht wird, auch im Fernsehbereich, sondern wir reden über das, was man das blöder Hilfsbegriff, diesen kreativen Dokumentarfilm nennt. Du hast unter anderem, einer deiner erfolgreichsten Filme war Et Terroir von Nicolas Philibert, ein Film über das rasend spannende Thema einer Landschule irgendwo in der französischen Provinz. Also wo alle Förderer wahrscheinlich, alle Produzentinnen sofort darauf angesprungen sind und den mit wahnsinnig viel Geld ausgestattet haben. Und jede Verleiherin sich den sofort ins Sortiment geholt hat und gesagt hat, den bringe ich groß raus in Deutschland mit 150 Kopien. Wir haben diese schöne Ausnahme, die dir zu deinem erfolgreichsten Film geführt hat. Was sagst du dazu?
Hätte ich nicht unterschrieben im Projektstadium. Vielleicht, weil es Philibert gewesen wäre, aber tendenziell eher nicht, weil es da keine wirklichen Vorläufer gab. Okay, ich weiß bei so einem Thema, dass ich wahrscheinlich mit der Zielgruppe der Lehrer, die zum Glück erreichbar sind, irgendwas machen kann, aber ich glaube, das hätte ich nicht. Bei dem Film ist es so, dass ich ihn zum Glück, so wie er zuerst gezeigt wurde, in Cannes gesehen habe und einfach nichts als das Gefühl hatte, das wird was werden. Und es ist dann also in Deutschland nicht in dem Sinne so viel erfolgreicher, aber in Frankreich viel, viel erfolgreicher geworden, als die das sich erhofft hatten. Ne? Aber es ist wirklich ein Sonderfall. Ne? Also natürlich, bloß darüber sprechen wir jetzt im Moment nicht. Also wenn der Film fertig ist, dann ist es sehr viel einfacher festzustellen. Wie gesagt, hätte mir jemand ein Treatment hingelegt, wir sind ein halbes Jahr in der Schulklasse in der Auvergne und drehen da unablässig. Ich glaube nicht, dass ich gesagt hätte, das will ich unbedingt haben, beziehungsweise, dass ich gesagt hätte, und darum geht es ja für den Verleih in dieser Phase auch, das ist was ich mit einem, also ohne ein wirtschaftliches Risiko eingehen zu müssen, was nicht zumutbar wäre, nachher auch tatsächlich ins Kino bringen kann. Ne?
Cornelia, wie ist das für dich aus der Sicht von einer Produzentin, aus der Sicht von Maximage? Ist das für dich ein wesentliches Kriterium, diese Möglichkeit, eine, sagen wir zumal, eine Kinoauswertung zu schaffen und zumindest ein respektables Ergebnis? Gehen wir mal von dem aus. Ich glaube, alles andere ist ja auch der Dynamik eines Marktes überlassen und das sind ja immer diese Überraschungserfolge, die im Grunde die Kinoerfolge, gerade im Kinodokumentarfilm prägen. Ist das für dich das Ausschlaggebende zu einem Projekt, in der Projektphase ja oder nein zu sagen, oder was sind das für Kriterien, die du anwendest?
Also es ist ganz bestimmt ein relevantes Kriterium, ob wir glauben, dass ein Kinofilm Leute, also ein Dokumentarfilm Leute erreicht im Kino, aber die Kriterien, warum das passieren sollte oder nicht, die haben wir nicht parat, so wie das niemand hat. Und bei uns werden die Entscheidungen eher dahingehend gefällt, wen wir vor uns haben als Filmemacher oder Filmemacherin. Also hat dieser Mensch schon einmal einen Kinofilm gemacht und was für eine Art von Kinofilm hätte man da jetzt erwartet oder würde man erwarten können bei diesem x-spezifischen Projekt? Oder ist es ein Thema und eine Art von Filme schaffen, die wir persönlich unterstützenswert finden, dass die im Kino gezeigt wird? Und manchmal landet man mit so einem Film einen Erfolg und manchmal einen Misserfolg. Und wir versuchen immer eben so eine gewisse Marke zu erreichen. Und dafür setzen wir das alles unser Wissen ein und verteidigen das dann auch.
Kann ich da nochmal nachfragen? Kannst du vielleicht an einem Beispiel, vielleicht Heimatklänge? Natürlich, Stefan Schwietert hat vorher schon einige Filme gemacht, gerade in diesem Genre des Musikdokumentarfilms. Aber ist das dann schon eine gegessene Sache? Also wenn Stefan Schwietert, sagen wir jetzt nach dem Singen, was kann man alles noch machen musikalisch? Er hat ja schon so viel gemacht. Jetzt zum Beispiel, dass, keine Ahnung, was es jetzt wieder für Musikrichtungen gibt, die man entdecken kann. Wenn er jetzt wieder mit sowas käme, ist das schon so eine sichere Bank?
Also bei Heimatklängen, das ist ein interessantes Beispiel, weil Stefan Schwietert hat im Grunde genommen eine Trilogie gemacht, oder die Grundidee war eine Trilogie fürs Fernsehen über Alphorn, Akkordeon und Stimme, sprich Jodeln. Und der erste Film, das Alphorn, das war als Fernsehfilm konzipiert und hat dann eine kleine Auswertung gemacht im Kino. Und Akkordeon, Tribe schlussendlich, das war auch ursprünglich mal angedacht als Fernsehformat für das Gefäß Musik und Tanz. Und Stefan hat immer das Thema interessiert, also quasi einerseits ein Musiker mit einem Instrument und seine Kreativität, also wie komponiert er, wie drückt er sich über das Instrument aus, einerseits, und andererseits, wie entwickelt sich Musik. Und wir haben das zusammen angeschaut und das Thema entwickelt und haben festgestellt, doch, es werden verschiedene Ebenen da angesprochen und haben auch, also schlussendlich ist dann auch ein sehr spannendes audiovisuelles Konzept entstanden und haben gedacht, das wollen wir ins Kino bringen. Und bei Heimatklänge war es dasselbe. Es war bei der Entwicklung noch nicht klar, weil er die Protagonisten auch noch nicht ausgewählt hatte, ob das vom Format her über das Jodeln hinausgeht oder nicht. Und schlussendlich war es eindeutig für uns, dass das weit über das Jodeln hinausgeht. Und darum ist der Film dann auch als Kinofilm hergestellt worden und auch so ausgewertet worden.
Ich würde gern noch in dieser Phase des Projekts bleiben. Das ist natürlich für Förderinstitutionen ein wesentlicher Bestandteil ihres Alltags. Sie bekommen Treatments, sie bekommen Drehkonzepte, da sind manchmal besser, manchmal schlechter geschriebene Texte drin, schlechter oder besser ausbelichtete Fotos, die Themen werden in der und der Form dargestellt. Was gibt es aus deiner Sicht, Daniel, für Kriterien, dass man sagen kann, im Grunde weiß man von Anfang an, dass es eigentlich eine Kinoauswertung hat, dieses Projekt verdient, oder das ist doch viel besser im Fernsehen aufgehoben, oder gibt es da wirklich keine Unterschiede? Wie siehst du das?
Ja, also erstmal muss ich sagen, ich bin jetzt noch nicht ewig lange beim Medienbau, das heißt, ich kann nicht mit Fallbeispielen protzen, die tatsächlich ich in der gesamten Projektgenese begleitet habe. Zweitens, dass der Aspekt, den Heidrun Potschus genannt hat, dass es schwierig gewesen wäre, im Vornherein jetzt zu entscheiden, dass ein Film über eine Dorfschule ein durchschlagender Erfolg wird. Das ist eigentlich die Gemengelage, in der wir uns bei der Förderung, ich denke, die meisten sind mit dem Prozess des Förderwesens vertraut, auch kämpfen, in der sogenannten Papierphase ein Kriterium zu finden, weil zumindest bei der Medienbau Berlin-Brandenburg ist das Dokumentarfilm Förderreferat ein Kinodokumentarfilm-Förderreferat. Das heißt, wir können nur solche Dokumentarfilme mit Geld beglücken, die erkennbar in irgendeiner Weise, und das ist der Kern der Frage, erahnen lassen, dass daraus ein Kinofilm wird. Es gibt populär ist eine ästhetische Diskussion. Ich persönlich, das sage ich auch gleich, vertrete die Position, dass man es eigentlich erst hinterher weiß. Also wenn der Film dann im Verleih läuft und läuft und läuft und läuft, dann weiß man, es ist ein Kinodokumentarfilm. Und ich denke, früher in der Kette das festzulegen, ist sehr riskant und sehr schwierig.
Aber das ist ja deine Realität. Du musst es ja machen. Also
genau.
Vielleicht, Heidrun, vielleicht kannst du da kurz darauf antworten. Also, weil du gesagt hast, du bist jetzt speziell auf Kinodokumentarfilm die Förderung ausgelegt. Du hast eine schöne Randbemerkung gemacht, die, glaube ich, für alle interessant wäre.
Ich habe die Randbemerkung gemacht, dass es nicht nur beim Medienbau Berlin-Brandenburg so ist, dass Dokumentarfilme als Kinofilme nur gefördert werden. Wir haben natürlich, das muss ich einfach loswerden, das Problem, dass wir als Verleiher auch gebeten, aufgefordert, bedrängt werden von Produzenten, uns zu committen, zumindest im Falle von Medienbord mit einem LOI, mit einem Letter of Intent oder.
Du weißt aber warum, gell?
Was?
Du weißt, warum wir euch bedrängen für solche Letters.
Ich versuche gerade aber zu erklären, dass auch, also sagen wir so, es ist natürlich so, dass Filme auch Kinodokumentarfilme werden, nicht weil es das erklärte Anliegen der Produzenten oder committeten Verleiher oder wessen auch immer ist, sondern weil sie anders nicht finanzierbar sind. Das muss man einfach so sagen. Und das ist ein großes Problem, weil wir haben speziell in Deutschland wirklich eine große Menge von Dokumentarfilmen, teilweise auch mit schwierigeren Themen, die ich mir dann hinterher alle in den dritten Programmen auf Dreisat und sonst wo angucke, die mich auch immer interessieren, von denen, bei denen es aber wirklich sehr schwierig ist, im Kino da ein Publikum für zu finden. Ich halte das für ein großes Problem. Ich hoffe sehr, dass da Änderungen erfolgen werden, weil ich denke, bei manchen Filmen wäre es sinnvoller zu sagen, okay, der muss jetzt nicht ins Kino, dafür gibt's einen Weltvertrieb, der sagt, ich verkaufe das Ding in 5 Spartenkanäle in 5 Ländern. Wahrscheinlich ist das die bessere Variante bei einigen Themen. Also ich wollte nur sagen, auch auf diese Art und Weise kommt ein Kinodokumentarfilm zustande. Das muss man nochmal dazu sagen.
Aber eben was ich sagen wollte zu dir, Heidrun, ist ja, dass unterdessen in den Fördersystemen, also in der Schweiz, weiß ich das jetzt im Speziellen natürlich, gefordert wird, dass ein Verleiher einen Vertrag oder einen Letter of Intent hat, damit man überhaupt zum Geld kommt. Und wir persönlich finden das auch keine gute Idee.
Sag ich doch, aber wir schaffen es ja nicht, auch in Deutschland nicht und in den 3 Ländern wahrscheinlich nicht, da Änderungen in Gang zu setzen. Weil es ist so, man kann, also meine Erfahrung ist, man kann mit sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen von Förderung sprechen und jedenfalls in Deutschland bei allen Regionalförderern werden alle sagen, ja, es müssten eigentlich ein paar weniger werden, die ins Kino kommen. Da aber die Richtlinien so sind, wie sie sind, wird nur immer informell besprochen, aber es erfolgt keine Änderung. Ich persönlich habe nie vor schwierigen Themen zurückgeschreckt. Ich bin jetzt aber mit meiner Verleihpolitik zum ersten Mal in der Situation, dass ich sage, ich will jetzt mal eine Pause machen. Ich habe jetzt so schwierige Sachen gehabt und die Marktsituation wird nicht einfacher. Wir haben 175 deutsche Filme pro Jahr im Kino, davon 75 unter 10.000 Besuchern. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Dokumentarfilmanteil da ist. Also okay, also das muss mal genau angeschaut werden, ne? Ich will mir aber auf der anderen Seite auch nicht das, was ich immer gerne gemacht habe, und ich habe immer gerne Dokumentarfilme auch mit schwierigen Themen ins Kino gebracht, da ganz zerpflücken lassen. Das ist eine schwierige Sache. Wir wissen, warum ihr das tut. Wir haben aber immer ein bisschen das Gefühl, dass ihr bloß Angst habt, dass euch der Kopf abgehauen wird, wenn der Film dann nicht ins Kino kommt und dass ihr nie wieder Förderung kriegt. Wir beißen auch nicht gerne die Hände, die uns füttern, ja. Aber trotzdem muss es auch mal gesagt werden. Ich versuche immer, Produzenten zu ermuntern, zu sagen, geh doch hin und sag, ich habe einen Weltvertrieb, der hat hier aufgeschrieben, das und das werde ich damit schaffen können. Vielleicht ist es ja dann möglich, dass dieser eine politische Film aus Afrika, um nun mal das Schwierigste Mögliche zu nennen, dass der nicht ins Kino muss und trotzdem gefördert werden kann.
Also ich will mich nicht davor drücken, darüber zu sprechen, in welcher Weise wir das versuchen, in Absenz von Kriterien festzulegen, aber es knüpft genau daran an. Als Förderer, im Moment fördern wir Kinodokumentarfilme, ich kann jetzt nicht sagen, wir lassen das. Man muss ja in irgendeiner Weise zu einer Lösung kommen, was macht es wahrscheinlich, dass es ein Kinodokumentarfilm ist in dieser Papierphase. Und da sind wir eben darauf angewiesen, dass ein Verleiher ein einigermaßen stabiles Commitment gibt, was ich noch besser finde, eine Form von eine Einschätzung gibt, was genau das Projekt eigentlich, das Produkt hinterher, was es auch ist, betrifft, was für eine Lebenserwartung es hat, was für eine Markteinschätzung es hat. Dazu kommt, dass ich zumindest in den Gesprächen, die vor einer Förderentscheidung vorgelagert sind, diese Frage, ist das ein Kinodokumentarfilm, ja oder nein, gerne für Fall bespreche. Das heißt, die Frage geht an den Produzenten zurück, Argumente zu liefern und zu sagen, ja, also ich sehe, das hat eine Aussicht von 1.000, 10.000, 100.000, wie auch immer, Zuschauern. Ich stelle mir vor, das ist so und so viele jetzt, ich will nicht die Kopienzahl festlegen, aber so, es gibt so eine Einschätzung, es gibt so vergleichbare Filme und ich glaube, wir machen das genauso wie der oder der Film, weil das und das und das. Und das wäre doch schon mal eine wesentliche Voraussetzung, wo man sich dann streiten kann, aber doch vielleicht auch einigen kann. Ja, so hoch sehe ich ihn nicht, aber eher so. Dann wäre doch aber auch die Möglichkeit, dass man den Verleih dazu findet, der diese Diskussion so mitgeht und das unterstützt. Und dann, finde ich, ist man schon ein wesentliches Stück weiter, eine Argumentation zu haben, die jetzt nicht in irgendwelchen vagen ästhetischen Kriterien sich verhakt, sondern sagt, nee, relativ konkret, das ist ja auch ein Produkt, das wir herstellen und hier gibt es Zahlen oder Ideen, wie wir das umsetzen.
Ich versuche noch mal eine Erwiderung. Ja? Ich meine, zu mir kommt der Produzent oder die Produzentin, sagt, ich muss diesen Film machen. Der ist anfinanziert. Wir müssen jetzt mal, der Sender ist da. Es fehlt uns noch das und das. Und ich brauche von dir ein Letter of Intent. Oder noch schlimmer, in Deutschland jedenfalls, wenn er eine Spitzenfinanzierung vom DFFF will, dann braucht er von mir einen Verleihvertrag. Und ich muss mich festlegen, okay, beim Dokumentarfilm nur auf 4 Kopien oder Locations. Aber auch das kann schwierig sein. Was soll ich jetzt tun? Ich meine, wenn ich glaube, dass dieser Film nicht kinofähig ist, dann sage ich doch dem Produzenten, der Produzentin das im Vorfeld und tapere da gar nicht, beschäftige mich damit gar nicht. Es gibt halt sehr viele Filme, bei denen es wirklich nicht, also wo der Produzent sagt, ich glaube aber das, wo der Verleih sagt, ich bin mir nicht so sicher, ja, wo der Produzent aber auf gar keinen Fall das Projekt jetzt abblasen kann, weil sich da kein Verleih findet, der sagt, ich bin mir da ganz sicher, dass ich das machen werde.
Aber dass der Produzent das glaubt und auch flammend glaubt, finde ich, ist ja auch so fast eine Voraussetzung, dass er überhaupt denn erst erscheint an den diversen Partnern, die er aufsucht. Dazu kommt dann aber trotzdem auch wieder die Frage, in meinen Gesprächen teile ich diese Einschätzung. Ist das so oder ist das nicht vielleicht doch ein Missverständnis? Natürlich will man den Film da in dieser Kinosituation suchen. Das ist einfach eine unglaublich luxuriöse Situation, um Filme zu konsumieren. Aber ist es tatsächlich auf dem Markt, wir hatten die Kino-AG da gehabt, die gesagt hat, 60 Filme ist viel zu viel, wo sollen wir das alles zeigen und so. Das ist ja schon eine nachvollziehbare Diskussion. Ich würde sagen, dass zumindest von der Medienbordseite, dass in Einzelfällen durchaus denkbar ist, dass wir sagen, es ist kein Verleiher, aber ein starker Weltvertrieb. Aber dann würde ich immer doch auch wieder, also auch da dann ein Gesamtpaket schnüren und sagen, der wird keinen deutschen Verleih finden, weil das ist auch so, das wird aber ein Film sein, der wird da und da und da, und der kostet ja auch nicht so viel oder kostet so. Also es muss auch dafür eine Argumentation geben. Und wenn die schlüssig ist, dann kann man doch da mitgehen.
Vielleicht sollten wir aber auch mal gucken, warum der Produzent jetzt, wenn er schon einen Sender hat, den Film nicht produzieren kann, ohne dass da noch eine Regionalförderung in unserem Fall jetzt mit reingeht. Weil vielleicht würde er ja den Film als Fernsehfilm auch produzieren, wenn nun irgendwie schon 3 Verleiher gesagt haben, ich denke, es ist eher schwierig. Ich meine, das ist doch einer mit der Gründe für die Situation, oder nicht?
Liegt das Problem allenfalls nicht eher dort, dass eine Verbindlichkeit erwartet wird? Also ich meine, ich finde das auch nachvollziehbar, wenn ich ein Thema aufgreife oder mit einem Filmemacher ein Thema angehe, wo wir denken, das wollen wir ins Kino bringen, dass ich vorab Gespräche suche mit Verleihpartnern und schaue, ja, was kommt als Feedback, und das nehme ich dann so oder so oder so auf. Und wenn Förderer wollen, das bewiesen haben, dass diese Gespräche geführt worden sind, und das zeigt sich in einem Letter of Intent oder in einem krasseren Fall noch in einem Vertrag, dann ist das jetzt mal so die Gegebenheit. Aber wenn der Film dann fertig ist und im besten Willen und Tun gemacht worden ist, aber jetzt im Moment dieses Thema so etwas von out ist oder sonst Gründe bestehen, dass dieser Film jetzt im Kino einfach nichts verloren hat, dann fände ich es persönlich extrem toll, wenn man dann halt auch die Größe hat zu sagen, okay, dieser Film muss jetzt nicht auch noch in den Kanal rein und vielleicht eine Woche bestehen und einem anderen den Platz wegnehmen, sondern dass man da sagen kann, nein, dieser Film wird nicht im Kino ausgewertet, sondern da gehen wir jetzt auf DVD oder weiß ich nicht was, einfach eine andere Art von Auswertung, und wir lassen das Kino bleiben. Das passiert ja auch zum Beispiel jetzt gerade mit Heimatklängen, ist das jetzt in Kanada so passiert. Die wollten das ursprünglich ins Kino bringen, haben dann aber festgestellt, aus Gründen XY, dass sie das doch nicht machen wollen oder sich doch nicht leisten wollen oder riskieren wollen, und haben das dann als DVD lanciert, und das ist dann okay gegangen. Und das finden wir natürlich irgendwo schade, aber auf der anderen Seite auch respektabel.
Ja, ich würde auch gleich gerne zum Fernsehen überleiten, wenn ich darf, ja, aber das mit einer, Einschränkung noch, dass zumindest von der Medienbord-Sicht, dass gerne angedacht wird, was sind die alternativen Verwertungsquellen, dass man sagt, okay, die Kette da erweitern und dann nicht jetzt irgendwie 100 Jahre immer so weitermachen wie bisher. Aber da ist das Problem, dass es zwar diverse Modelle gibt, die sagen, hier, ich habe meinen Film und da klick, klick, so und so viele. Ne? Das muss irgendwo ein Geschäftsmodell sein, dass man hinterher sagen kann, okay, wir haben da so und so viel Geld reingesteckt, dieser Film ist zwar nicht ins Kino gekommen, aber da ist irgendwie, weiß ich nicht, 15.000 Euro zumindest formal die Möglichkeit gegeben sein. Also im Dokumentarfilmsektor ist es ja nicht mehr, es sind Darlehen, die sollten eigentlich rekuperiert werden, jetzt formal. Das ist ja noch die Idee. Wir können das ja nicht, zumindest ist es im Dokumentarfilmsektor jetzt nicht so, dass wir das als Refinanzierungsquelle sehen. Deswegen machen wir das nicht. Aber es muss ja wenigstens formal die Möglichkeit gegeben sein, dass dieses Geld zurückkommen kann. Das heißt, in dem Moment, wo nachvollziehbare Businessmodelle von mir aus mit Filmen gucken im Internet da sind, die sagen, ja, ich werde da irgendwie das 10.000 Mal und da gibt es diese Revenue und das geht sogar astronomisch hoch und dann kriegt ihr Geld zurück. Dass das so vielleicht nie eintritt, ist eine Sache, aber zumindest muss es nachvollziehbar darlegbar sein. Und die andere Frage von Heidrun Potschus, ich denke, es gibt zwei Positionen, reicht es nicht mit dem Fernsehgeld und den Film zu machen? Tendenziell würde ich sagen, gibt es ein Argument, das sagt, naja, die Mehrkosten, die durch die Kinoproduktion, dadurch, dass es eine Kinoproduktion wird, die sind das Fördergeld. Also von daher, ja, müsste gehen. Auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich das öffentlich sage, dann würde ich von Produzenten gelyncht, die sagen, nee, wir kriegen, und das ist jetzt meine Überleitung, wir kriegen viel zu wenig Geld inzwischen vom Fernsehen, um nur mit dem Fernsehgeld diese Filme herzustellen.
Das ist natürlich keine charmante Überleitung, Daniel. Also, da muss ich kurz einschreiten. Außer Burkhard Alford, möchten Sie auf diese uncharmante Überleitung reagieren?
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen ausholen. Hier wurde gesagt, das Kino ist eine ungeheure luxuriöse Art, den Film zu sehen. Es gibt zahlreiche andere luxuriöse Arten, einen Dokumentarfilm zu sehen, zum Beispiel im Fernsehen oder im Internet oder auf DVD und dergleichen. Also mich stört eigentlich immer so diese etwas ideologisierte Heiligsprechung des Kinos, weil ein Film im Kino läuft, ist er noch nicht unbedingt der bessere Dokumentarfilm, genauso wenig wie ein Film, der bei uns vielleicht schlecht eingeschaltet ist, ein schlechterer Dokumentarfilm ist als einer, der gut eingeschaltet ist. Den sehen halt mehr Leute so. Und ich glaube, da liegt ein Kernproblem an dieser ganzen Fragestellung. So. Und das geht eben bis in die Förderung rein. Ich kenne ja auch die Situation bei uns. Ich bin da relativ in einer luxuriösen Situation. Wir machen Nachwuchsfilm. Da gibt es in der Regel keine Präzedenzfälle, dass die Regisseure schon einen Kinofilm gemacht haben. Also es ist so, dass wir da ins Risiko gehen können. Wir müssen nicht unbedingt mit dem Kino zusammen, also mit einer Kinoförderung zusammenarbeiten. Wir räumen immer die Möglichkeit ein, wenn Verleihinteresse bei einem fertigen Film entstehen sollte, eine Kinoauswertung zu machen, das räumen wir ein. Das ist aber auch nicht immer sinnvoll oder nicht immer der Fall. So. Aber ich kenne ja auch die Situation, dann wird ein Budget aufgestellt, es ist immer knapp, man versucht es dann an Geldquellen ranzukommen und da ist Papier auch sehr geduldig, was da beschrieben wird und was da behauptet wird und was da diese Businesspläne, ich meine, Sie haben die wahrscheinlich, Ihnen hängen die wahrscheinlich zum Ohren raus, aber wenn ich da ab und zu reinschaue, da wundere ich mich schon sehr, was da alles auch reingeschrieben wird. Und ich glaube, dass das einfach auch eine Art von Anachronismus ist, diese Art von Heiligsprechung des Kinos. Ich glaube, wir leben in einer anderen Welt, ganz andere Kanäle der Rezeption sind inzwischen absolut akzeptiert und werden genutzt. Und es gibt aber nach wie vor diese Fixierung aufs Kino. Gar nichts gegen das Kino. Das ist ein absolut wunderbarer Weg, sowas zu sehen, aber nur an einem Punkt zum Beispiel, wo man sich gegenseitig, man will ja eigentlich die guten Filme haben, aber wo man sich gegenseitig total blockiert und behindert, sind zum Beispiel diese Sperrfristen, wo man sagen würde, manchem Film würde es gut tun, wenn es eine fast parallele Ausstrahlung im Fernsehen und im Kino gäbe, weil man dann Aufmerksamkeit bündeln könnte. Das geht aber in der Regel nicht, weil dann sagen die Kinobetreiber, dann kommt bei uns keiner mehr ins Kino oder sie dürfen es auch nicht oder eine Förderung sagt auch, es darf nicht ausgestrahlt sein, sonst wird nichts mehr gefördert. Ich glaube, dass das unheimlich starr ist, wie da gedacht wird und es wäre toll, wenn sich das ein bisschen auflockert. Und zu der Geldfrage, die Formulierung war, glaube ich, das Fernsehen hat immer weniger Film fürs Kino oder für die Filme. Das Fernsehen hat auch immer weniger Geld fürs Fernsehen. Also wenn ich in unsere eigene Redaktion schaue, ist es so, dass unser Etat, seit ich dort bin und das seit über 15 Jahren, nicht erhöht wurde. Die Kosten sind immer gestiegen. Also es ist natürlich eine Diskussion, natürlich auch wie innerhalb von Sendern Geld verwendet wird. Und da will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass da gibt es gute oder schlechte, aber es wird natürlich manches besser ausgestattet als anderes.
So. Also das war jetzt vielleicht auch ein bisschen frech formuliert. Ich wollte auf keinen Fall jetzt irgendwie sagen, ihr gebt das Geld nicht, jetzt gebt das endlich her oder so, sondern das ist grundsätzlich das Problem, dass für diese Art Filme auch, also sagen, das sind ja, wir reden über Special Interest Filme letztendlich jetzt gesehen am großen Markt, einfach nicht mehr so viel Geld da ist generell. Ja? Und auf der anderen Seite ist es für uns natürlich auch ganz klar, dass die Kooperation, also dass eine Partnerschaft besteht zwischen den Sendern und den Förderern und dass gemeinsam dadurch dann das Kino möglich wird, als ein zusätzlicher Auswertungskanal.
Ja, aber es ist schon,
aber in Tandem, ne?
Aber es ist schon das Problem, dass so, also diese Verwertungsketten so starr aufgestellt sind, dass da keine Flexibilität ist, dass das nicht dem Produkt angepasst wird, was dann entsteht. Und da werden dann über Projekte, gerade im Papierstadium, da wird da was behauptet, weil es eben notwendig ist. Es ist ja nicht so, dass die Leute das Geld nicht bräuchten. Das sind ja keine, auch gerade bei uns sind das keine Leute, die davon sich irgendwie ein dickes Auto kaufen können. Ganz im Gegenteil. Das sind meistens ganz leidenschaftliche Filmemacher, die das mit Herzblut betreiben und unter durchaus Selbstausbeutung auch. Und dass die natürlich alle Wege beschreiten müssen und auch wollen, diese Filme gut auszustatten und da eben auch natürlich zur Kinoförderung gehen. Und ich glaube, das wäre unheimlich wichtig, dass da man neue Wege findet, darüber nachzudenken. Also zu sagen, na, für den Film ist das gut, für den ist das vielleicht ein Longtail-Internet-Auswertung, und dass man das alles einbezieht und nicht so starr sagt, jetzt müsst ihr ins Kino, und dann kommen die da irgendwo und krebsen vor sich hin und blockieren eigentlich auch den Zugang zum Zuschauer oftmals.
Also
Heidrun, Cornelia, also ich habe eigentlich jetzt einen Aufschrei ein bisschen von euch erwartet.
Also ganz kurz zu den Fristen. Ne? Ich bin grundsätzlich immer für Flexibilität, neue Ideen und alles mal ganz anders versuchen. Ich weiß aber, dass ich keinem Kino einen Film anbieten darf. Und das fände ich dann, weil ich auch an einem Kino beteiligt bin, auch nicht in Ordnung aus der Perspektive, der gerade schon im Fernsehen ausgestrahlt wurde oder der in einer Woche im Fernsehen ausgestrahlt wird, weil die Leute sich da einfach verkackeiert vorkommen. Die sollen ja Geld bezahlen da an der Kinokasse. Ne? Also dann ist es.
Aber mal ganz ehrlich gefragt, gibt es nicht Filme, die durch eine Fernsehausstrahlung, wo dann Leute das sehen, ja, so eine Art von Aufmerksamkeit geschaffen wird und die Leute, ja, sagen, oh, den habe ich da nicht gesehen, jetzt gehe ich ins Kino, weil ich ihn auch im Kino sehen will. Ich konnte ihn im Fernsehen nicht sehen, das verstehe ich.
Also der letzte Film, bei dem das nachweislich passiert ist, war Stranger Than Paradise, das ist ziemlich lange her. Es ist so, dass der DVD-Verkauf immer anzieht und für den Fall, dass ich schon ein Video on Demand hätte, würde das auch anziehen nach der Fernsehausstrahlung. Aber die Leute gehen nicht ins Kino und legen 6 Euro dafür hin, für was sie vorgestern im Fernsehen war. Ja, nicht,
aber,
weil aber, sie es gesehen haben, sondern...
Aber nachweislich nicht stattfindet, weil es findet ja nicht statt. Wie soll man es nachweisen?
Ja, weil das Risiko für die Kinos viel zu hoch ist. Also ich meine, alle, die hier...
Aber Sie sagen selber, ich meine, wie Sie behaupten, also ich meine, es wird nicht ausprobiert und Sie sagen, es findet nicht statt, es ist nicht nachweisbar. Ich finde das
also
ein bisschen kurz gegriffen.
Wenn ich in meinem Kino eine Miete in der Höhe X zahle, dann kann ich es mir nicht leisten, dort Filme einzusetzen, die morgen, übermorgen, in einer Woche oder vor einer Woche im Fernsehen ausgestrahlt wurden, weil ich weiß, dass dann zu wenig Leute kommen, leider Gottes. Das ist das Problem. Es ist so, dass ich selber Ausnahmen kenne. Es gibt bestimmte Spartenfilme, Zielgruppenfilme, ja, wo halt die Kinoauswertung so schwierig ist, weil die Leute, die sich dafür interessieren, jetzt im Umkreis von 50 Kilometern dahin zu kriegen, wo der Film gerade im Kino läuft. Ja, das ist schwierig, da kann es vielleicht mal förderlich sein. Aber
generell ist es immer noch ein Problem, weil eine gewisse Abnutzung eintritt. Die Leute haben den dann gar nicht gesehen im Fernsehen, die wissen aber, der war da.
Ja, aber wir sprechen doch über Kinofilme, Dokumentarfilme. Also die, es gibt auch die meisten dieser Filme. Wie viele Zuschauer machen die im Kino? Also ich habe mal in unserer eigenen Statistik gesehen, die kleinen Fernsehspiele, die ins Kino gekommen sind. Da ist ein Spitzenreiter, war vor Jahren Die Blume der Hausfrau. So, der hatte irgendwie 60.000 über einen langen Zeitraum hin. Dann gibt es zwei, drei, die haben so 20.000. Die meisten, die haben ein Kinosegment von so 15 bis 10.000. Das sind in der Regel diese Filme, diese Spartenfilme, wo ich persönlich glaube, sie sind ja im Kino, sie machen da, das wäre gar nicht mal so ein großes Risiko, das wäre ein Tabubruch, weil ich glaube, da eine Generalisierung draus, die Angst ist, dass eine Generalisierung draus abgeleitet wird. Aber das meine ich, man müsste es von Film zu Film entscheiden können.
Gut, also wir, vielleicht Cornelia, dann vielleicht noch Franz dazu, ja. Franz Grabner, und dann gibt es die Möglichkeit, Stellungnahmen. Herr Rossmann, Sie erinnern sich sicher, wir können da noch anfangen. Ich würde gerne ein kleines Beispiel dazu sagen, das ist an der Koproduktionstagung gefallen. Der Filmladen hatte den Michael Moore-Film 9/11, Fahrenheit 9/11, und da gab es einzigartig auch den Fall, dass der ORF den relativ früh parallel zur Kinoauswertung ausstrahlen konnte. Ist natürlich so ein Blockbuster-Phänomen, und nach der ORF-Ausstrahlung war die weg, die Kinoauswertung. Natürlich gibt es sowas.
Das ist aber eine andere Art Film.
Genau, das ist spielt auf einer anderen Ebene. Ich glaube, es ist bedenkenswert, was Herr Althoff gesagt hat. Keine Frage, Flexibilität ist dort gefordert. Und wir haben ja gesagt, wir wollen auch das nicht so als heilige Kuh präsentieren. Aber vielleicht da nochmal Cornelia Seidler und Franz Grabner, und dann gehen wir ins Publikum.
Ich möchte schon diesen Argumenten entgegenhalten, dass ich mir dann sage, als einer, der als Fernsehredakteur verantwortlich ist für die Ausstrahlung, dass ich mir es nicht leisten kann, zwei Jahre nach Fertigstellung des Films solch eine Dokumentation zu zeigen, weil ja immer das Image dann kommt, das Fernsehen hinkt immer hinten nach und hat eigentlich nicht die neuen aktuellen Filme, auf die das Publikum wartet, frei zum Senden. Das muss man zu diesen zweijährigen oder 18-monatigen Kinosperrfristen schon auch dazu sagen, finde ich. Und ich plädiere da auch sehr stark, wie Herr Burkhardt, dass man also die Kinosperrfristen wesentlich flexibler, als man sie bisher handhaben muss. Weil sonst, glaube ich, das ganze Gerüst, das sich ja gut entwickelt jetzt, also wo eigentlich Fernsehgeld meiner Meinung nach doch mehr hineinkommt in Summe, als es bisher war. Das Problem ist ja ein umgekehrtes. Es ist nicht mehr Geld da, das stimmt schon, in Summe ist weniger Geld da, aber was sicher viel mehr ist, es ist einfach die Anzahl der Projekte. Wenn man an einem Redakteurstisch sitzt und dann im Monat 100, 200 oder 300 Projekte manchmal pro Monat auf den Tisch bekommt, dann spürt man da etwas, dass einfach die kreative Szene massiv im Wachsen ist, und das ist ja ein schönes Zeichen. Aber auf der anderen Seite ist das Problem eben, dass sich Geld und Sendeplätze nicht vermehren. Und in dieser Schere, an dieser Schnittstelle stehen wir. Und da ist für mich natürlich der Punkt, dass ich zwei Jahre und manchmal, wenn dann ein Co-Partner dabei ist, der vielleicht etwas mehr zahlt, dann noch 6 Monate dazulegen muss und warten muss, dann wird das Ganze schon auch ein Problem für mich.
Cornelia?
Also wenn ich kurz darauf angehe, Herr Grabner, ich glaube, das ist bei Filmen, die wirklich so eine Tagesaktualität behandeln, könnte das sicher ein nachvollziehbares Problem sein. Aber bei Kinodokumentarfilmen ist es ja auch oft so, dass die relativ zeitlos sein können. Also die müssen ja nicht unbedingt diese Tagesaktualität beinhalten, dass sie kinotauglich sind, sondern im Gegenteil. Und das andere ist, ich frage mich manchmal, ist das nicht auch umgekehrt fürs Fernsehen, wenn ein Kinodokumentarfilm eben im Kino startet und dann vielleicht eben sogar überraschenderweise gut läuft und der auch irgendwie noch festivalmäßig Preise gewinnt etc. etc., dass es fürs Fernsehen auch attraktiver ist, so einen Film auszustrahlen. Abgesehen davon sind ja diese langen Filme meistens auf Sendeplätzen nach Mitternacht, und da frage ich mich manchmal persönlich auch, wer sieht die eigentlich, oder? Und schlussendlich, was hat das miteinander zu tun? Also wer schadet wem schlussendlich am meisten?
Ja, absolut. Ich meine, ein Festivalerfolg und eine erfolgreiche Kinowahrnehmung ist natürlich auch für uns toll. Aber ich meine, wir reden ja jetzt nicht über die großen Erfolge, sondern wir reden über eine ganze Anzahl von Filmen, gute Dokumentarfilme, die mit sehr, sehr geringer Zuschauerschaft sehr lange in Kinos stattfinden. Das ist, und da frage ich mich, ich will da auch nicht eine andere Ideologie aufbauen. Ich glaube, man kann sich das anschauen, wie funktioniert das und kann man sich da nicht befördern. Und da ist, glaube ich, meines Erachtens das Denken zu starr.
Aber ich habe jetzt das noch nie als Problem erlebt mit einem Sender, wenn da ein Bedürfnis war, den Film früher auszustrahlen und die Kinoauswertung war tatsächlich abgeschlossen. Das ging auch. Also wir konnten das dann auch immer verkürzen, falls die Kinoauswertung abgeschlossen ist. Und wenn die noch am Tun ist, ist es ja auch im Sinne des Films, dass der Film noch mehr Eintritte macht. Und wenn ein Film wie Accordion Tribe, der hat sich über ein Jahr in der Schweiz gehalten und da war das Fernsehen völlig damit einverstanden. Also die haben sowieso 18 Monate auch, es war kein Thema. Aber bei einem anderen Film, der im Kino jetzt zum Beispiel nicht so gut gelaufen ist, haben wir die Kinosperrfrist natürlich sofort verkürzt, weil die das wollten.
Ja, es ist ja keine Frage des Einverstandenseins, da sind ja Verträge unterschrieben. Also es ist ja so, also da ist man ja...
Die kann man ja aber verhandeln
danach. Na ja, gut, nee. Also ich meine, es gibt die Verträge mit den Förderern sind sehr fix. Also da gibt es nicht viel
zu verhandeln. Dieses Problem haben wir in der Schweiz offensichtlich nicht.
Also in Deutschland, um das ganz kurz, Detlef, bevor du das dann auch nochmal ausführst, von Kinoseite zu sagen, da hängt ja noch mehr mit dran. Nehmen wir mal den Fall, die Verleiher, die, glaube ich, nicht die Verhinderer von Flexibilität sind, sofern sie denn da nicht wirtschaftlich durch solche Verkürzungen gefährdet sind, sind nicht die eigentlichen Verhinderer. Das Ganze ist ja auch in Gesetzesform gegossen, abgesehen davon, dass wir in Deutschland im Moment nicht wissen, ob dieses Gesetz nicht vielleicht verfassungswidrig ist. Es ist halt so, dass ich meine Förderung zurückgeben muss. Und um den Film so langsam und so erfolgreich oder unerfolgreich oder schnell auch immer der im Kino ist, dorthin zu bringen, kostet es halt nochmal Geld. Und es kostet Geld, was kein Verleih bei bestimmten Themen auf eigenes Risiko ausgeben kann. Wenn der dann seine Förderung zurückgeben muss, weil vorzeitig ausgestrahlt wird, dann kann er natürlich nicht dafür sein. Ne? Ich meine, im neuen FFG ist es ja schon ein bisschen verkürzt, es wird dran gearbeitet. Ich kann auch verstehen, dass man da manchmal verzweifelt, aber ich muss sagen, ich verzweifle auch. Ich habe in den letzten 4 Wochen 3 Statements für 3 vorzeitige Entsperrungen von Dokumentarfilmen geschrieben. Ich habe immer geschrieben, ich bin mit allem einverstanden und bitte ja und hin und her. Aber das macht uns auch Arbeit. Ne? Trotzdem ist es so, dass die Kinoauswertung insgesamt schwieriger geworden ist mit den Jahren. Das heißt, die DVD-Auswertung ist für uns wichtiger. Und dieses bisschen Zeit brauchen wir dann schon, um sozusagen das, was wir vielleicht vor 10 Jahren noch im Kino eingenommen hätten, jetzt mit DVD dann aufzufüllen.
Weil ne? Sie selber gesagt haben, der Effekt von Fernsehausstrahlung auf DVD ist oftmals eine, dass die anzieht. Nach einem,
also DVD, ja. Ich würde nur sagen, wir sind da auch nicht frei, weil wir haben auch Verträge. Und
Nein, ich sage ja, ich will gar keine Schuldzuweisung. Ich glaube, dass in dem System etwas starr ist, was nicht wirklich immer förderlich ist. So.
Gut, also jetzt gibt es die Möglichkeit im Publikum, sich dazu zu äußern. Vielleicht, es gibt dort hinten auch Wortmeldung. Ich hätte gern dann noch, ich wäre sehr gern nochmal zurückgegangen auf die Ausgangsfrage des Podiums. Wir haben uns jetzt sehr intensiv mit einer wichtigen Detailfrage auseinandergesetzt. Ich würde Sie bitten, wenn Sie jetzt zu dieser Detailfrage etwas sagen möchten, ja, aber dann knapp, damit wir noch genug Zeit haben, um einen neuen Themenblock zu öffnen. Zuerst Detlef Rossmann von der AG Kino, dann habe ich gesehen Antonin Swoboda, Kurt Meyer und hinten Peter Zavrell.
Ja, herzlichen Dank. Ich möchte drei Punkte zu diesem Streitgespräch ansprechen. Einmal, es gibt ein wunderbares Beispiel aus der deutschen Dokumentarfilmszene der jüngsten Vergangenheit zu dem Thema, befruchtet eine frühe Fernsehausstrahlung den Kinobesuch? Nein, tut es nicht. Das war der Film Deutschland ein Sommermärchen, bei dem der deutsche Verleih Kinowelt und das Fernsehen war ja beteiligt, den Film ganz früh ins Fernsehen bringen wollte. Der kam dann 4 Monate nach Kinostart. Das war ein sensationeller Kinoerfolg, glaube 3,5 Millionen Besucher im Kino, also über die Fußball-Weltmeisterschaft. Und am Tag, als der Film in den Zeitungen für das Fernsehen angekündigt wurde, ging im Kino der Besuch auf 0 runter. Also nicht erst am Tag der Ausstrahlung, sondern am Tag der Ankündigung in den Zeitungen. Ich betreibe selber ein Kino, ich habe das beobachtet, das ist die Regel. Wenn ein Film im Fernsehen gelaufen ist, hat Heidrun völlig recht, kann ich dem Besucher hinterher nicht mehr abverlangen, dafür noch Geld zu bezahlen. Zweiter Punkt. Sie müssen sich als Fernsehen, ich weiß gar nicht, ob das Publikum informiert ist, wie das mit den Fristen überhaupt ist. Sie müssen keine Frist einhalten im Fernsehen. Sie können ja selber Filme produzieren. produzieren Sie selber Fernsehfilme, Dokumentarfilme, Spielfilme, können Sie sofort ausstrahlen, brauchen Sie keine Fristen einzuhalten. Sie müssen Fristen einhalten, wenn Sie Gelder in Anspruch nehmen aus der nationalen Filmförderung, darüber richtet das Filmförderungsgesetz, in die die Kinos mit einer Sonderabgabe einbezahlen. Und die Kondition dafür ist, Sie gießen noch zusätzlich Öl ins Feuer der aktuellen Auseinandersetzung mit Ihrer Bemerkung dazu, dass das flexibilisiert werden müsste. Die Kinos werden gezwungen, Geld einzuzahlen und dann soll das hinterher sofort ins Fernsehen kommen und Sie können freiwillig bezahlen. Das ist eine ganz heiße Auseinandersetzung, da müssen Sie ganz vorsichtig sein, weil das ist gerade der aktuelle Streit in Deutschland über die nationale Filmförderung, von der ich glaube, dass die unheimlich wichtig ist. Und der letzte Punkt ist, die Fristen, die dienen ja nur dazu, dass die verschiedenen Einzahlergruppen in Deutschland, also Kino, Video und Fernsehen, alle partizipieren an dem Produktfilm. Jetzt ist es ja so, dass ein Besucher teilweise 2-3 Mal dafür bezahlt, dass er den Film konsumiert. Einmal im Kino, dann verschenkt er den vielleicht nochmal als DVD und beim Fernsehen über die Fernsehgebühr guckt er sich vielleicht auch nochmal an. Wenn Sie die Fristen abschaffen, es gibt ja Untersuchungen darüber, dann reduzieren Sie ja das Gesamtrecoupment für den Film ganz drastisch. Also Sie erhöhen es nicht, Sie reduzieren es. Es gibt Filme, die brauchen nicht das Kino, das ist völlig klar. Aber dann müssen Sie auch keine nationale Förderung in Anspruch nehmen, die aus dem Kino kommt.
Bloß um ganz kurz darauf zu reagieren. Also ich hatte vorhin schon versucht klarzumachen, dass ein Film wie Deutschland ein Sommermärchen, der dann auch meines Erachtens in der ARD um 20.15 Uhr stark beworben, ausgestrahlt wurde, ist nicht unbedingt der Film, über den ich vorhin spreche. Ich spreche über so vielleicht so Filme wie Am seidenen Faden von Katharina Peters, wo ein Special Interest, wo es um Schlaganfall geht, der eigentlich vielleicht durch eine Fernsehausstrahlung ein weiteres Special Interest Publikum auf den Film aufmerksam macht, wo dann noch Sondervorführungen gefahren werden können. Es ist tatsächlich ja auch so, also es geht mir nicht darum, dass wir uns gegenseitig das Leben schwer machen. Ich finde, wir sollten uns gegenseitig versuchen, das Leben zu erleichtern. So. Und da kann man auch nicht jeden Film über den gleichen Kamm scheren. So. Aber zum Beispiel bei so einem Film, wenn es möglich gewesen wäre, mit der Fernsehausstrahlung endet für die Filmemacherin und Produzentin die Möglichkeit, Zuschauer für Referenzmittel zu akquirieren. Wenn ich richtig informiert bin. Warum ist das zum Beispiel eigentlich so? Warum kann sie da nicht weiter zählen im Kino und weiter Kino-Leute sammeln bei so einem Special Interest? Ich rede sehr aus der Position kleines Fernsehspiel. Wir haben sehr viele dieser kleinen, feinen, essayistischen Dokumentarfilme, die doch irgendwo eine kleine Kinoauswertung haben. Und in diesen Fällen fände ich es gut, sich da zu öffnen. Aber wie Sie gesagt haben, das ist eine große politische Diskussion und da hat jeder Angst, irgendeinen Präzedenzfall auch noch in der hintersten Ecke zuzulassen. Und das macht die Diskussion sehr starr. Darauf wollte ich nur hinweisen.
Ich wollte nur einen ganz kurzen Einwand machen, dass das zwar notwendig ist, dass man auch eine ideologische, politische Debatte führt und werden wir in 10 Jahren noch die Sperrfristen haben oder nicht oder überhaupt Sender oder überhaupt Kinos. Wichtig, auf der pragmatischen Ebene der Filmherstellung also bin ich dagegen, dass man da zu stark polarisiert, der böse Sender oder so. Die Realität ist, dass die meisten dieser Projekte ohne Sender nicht zu finanzieren ist. Für uns ist es eine wesentliche Voraussetzung, es ist eine Ausnahme, dass wir ein Dokumentarfilmprojekt fördern, wo nicht von vornherein klar ist, da ist ein Sender mit da drin. Einfach aus pragmatischen Gründen. Wie soll der Film solide finanziert durchkommen? Es geht ja nicht, dass die Leute ihr Haus verpfänden, um einen Film zu machen. Das kann man mal machen, aber das kann ja nicht die solide Basis sein, auf der eine Filmwirtschaft gefördert wird. Von daher finde ich doch, also jetzt auf der pragmatischen Ebene der Filmherstellung, der Sender sind in der Regel Partner. Vielleicht gab es mal mutigeres Fernsehen oder wird es wieder geben oder vielleicht ist dies auch gerade wunderbar. I don't know. Auch das ist eine Debatte. Aber da so, ich erlebe das immer wieder, dass es so kulturelle Vorbehalte gibt gegen das böse Fernsehen. Ich finde, das ist sehr zweifelhaft, weil die viele, viele Filme, die wir lieben, würde es ohne Senderbeteiligung nicht geben. Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, weil ich bin ja Kino- und Dokumentarfilmreferent, aber ich plädiere nochmal, den Partnerschaftsgedanken nicht aus den Augen zu verlieren.
Antonin Svoboda.
Hallo Burke. Ich hoffe, ich kann es ordentlich ausdrücken, weil der Satz vorher gefallen ist, die Hand beißt man nicht, die einen füttert. irgendwie laufen wir immer auf diesen Moment zu halt. Wir haben ein bisschen eine Allergie vielleicht in Österreich, weil den haben wir auch im Parlament schon gehört, den Satz in Bezug auf Kulturförderung. Ich hoffe, ich mache es charmant. Ich sehe Begehrlichkeit des Fernsehens. Das ist super. Ich glaube, vieles ist schon gesagt worden, wenn die Begehrlichkeit so groß ist, dann müssen sie selber finanzieren. Es sind öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten, die von Steuergeldern gezahlt werden. Das ist ein Kulturauftrag. Genauso die Filmförderung. Ja, also wir haben Gott sei Dank in Europa eine Kulturförderung des Films. Ne? Wenn ich mir zu viele Businesspläne mehr anschaue, bin ich im Europarat, glaube ich, ganz schnell sozusagen auf der Abschussliste, ist das überhaupt noch eine Kulturangelegenheit? Also nur so als Gedanke mal. Ne? Und ich denke mir halt, man kann flexibel sein, es muss nur sozusagen die Grundhaltung stimmen. Und wenn der Film einen Kosmos hat, mit Festivals, mit Rumor, mit Zufallsentdeckungen und so weiter, nicht? Dann sage ich einfach, das Fernsehen kann das auch machen. Macht's auch tolle Festivals, macht's genauso einen Run drauf, ja, also generiert's das auch, ja, und dann habt ihr's auch.
Aber Anton, ich meine, von den Filmen, die ihr in Coop 99 produziert habt, ich kann es nicht sagen, da sind doch die meisten oder sehr viele sicherlich mit Fernsehgeld mitproduziert. Hast du den Fall gehabt, dass da auf euch Druck ausgeübt wurde, jetzt entsperrt mal endlich, wir wollen, oder habt ihr den Eindruck gehabt, dass da Einfluss genommen wurde, dass da irgendwie gesagt wurde, ich verstehe die Diskussion.
In Österreich ist es flexibel. Ja,
es ist flexibel. Es ist nicht so stark. Aber es ist ja mit deutschem Geld zum Teil produziert worden. Habt ihr da den Eindruck gehabt, dass da, ich verstehe es gar nicht.
Es ist vielleicht noch trügerischer. Das Problem ist, ja, es ist immer weniger Geld da. Wenn man diese Kanäle aufmacht, ja, dass der Fernsehsender, es ist jetzt ein bisschen Unterstellung, es tut mir leid, ja, aber wir müssen über sozusagen Rumors reden. Ja. Was wäre wenn? Was ist eine Kettenreaktion? Was passiert dann? Ja, und wir haben so ein bisschen Präzedenzfälle erlebt halt. Es gibt neue Förderungen. Plötzlich zahlt das Fernsehen weniger ein. Ja, also man muss aufpassen halt, dass der Sender nicht irgendwann mal sagt, naja, ich kann ja immer billiger Sendeplätze belegen.
Ja, was heißt denn billiger? Also ich verstehe es wirklich nicht. Also die Erfahrung.
Das ist das, was der Kollege vorher gesagt hat. Wenn ihr einen Film haben wollt, unbedingt, ja, dann müsst ihr ihn ganz zahlen. Dann habt ihr die totale Verfügung darüber. Ja, und wenn ihr nur teilweise zahlt, ja, mit einem Kulturgeld, ja, vom Steuerzahler, ja, dann muss man anders damit umgehen.
Ja, wir wollen gar nicht die totale Verfügung darüber haben. Es geht ja hier, also bloß um nochmal zurückzukommen, wir gehen hier um Dokumentarfilm, im Kino reden wir hier, glaube ich. Und da war meine einzige Rede davon, dass es im Dokumentarfilm im Kino meines Erachtens manchem Film auf verschiedenen Ebenen der Auswertung sehr gut tun würde, wenn da eine Flexibilität in diesen Regelungen überdacht würde. Ich will hier gar nicht so diese Globaldiskussion, die mir auch schon hier vorgeworfen wurde. Ich weiß, das ist ein ganz heißes Eisen, aber wir reden über ganz unterschiedliche Filme. Ich rede hier über, in Deutschland gibt es Dokumentarfilme, die laufen im Kino, weil sie im Kino auch laufen müssen zum Teil und die aber so ein ganz kleines Schattendasein führen. Und ich glaube, an diesen Punkten, das sind gute Filme, wäre es sehr sinnvoll, darüber nachzudenken. Aber ich verstehe schon auch diesen Impuls, jetzt hier sind Sendervertreter und es beschäftigt einen sehr viel, Unterstellung sozusagen.
Da sind gute Aspekte drin, also ich höre schon auf. Ja. Nur ich glaube, die Grundhaltung, ja, muss klar sein halt.